Guten Abend, herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, heute zu einer ungewohnten Uhrzeit. Die SPD scheint einen Nerv getroffen zu haben mit ihrem neuen Linkskurs und ihren Forderungen nach einem starken Sozialstaat. Sicher, die Abkehr von Hartz IV ist vor allem Traumabewältigung und der Versuch, verlorene Wähler zurückzugewinnen. Aber die große Zustimmung im Land zeigt, es gibt Korrekturbedarf. Millionen Menschen bekommen nach einem langen Arbeitsleben eine Rente unter 900 Euro und können von dieser alleine nicht leben, sind also auf Grundsicherung angewiesen. Selbst Innenminister Seehofer scheint den Vorschlag der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung gut zu finden. Und der Koalitionspartner schimpft zwar über die ungerechte Gießkannenpolitik, beginnt aber schon nur noch von einer Gerechtigkeitsprüfung zu sprechen. Wie gerecht sind die Forderungen der SPD und wer würde wirklich profitieren? Christina Böker und Christine Schwietzer.
Hier steht das schlechte Gewissen der SPD, Arthur Streit. Fast jeden Tag protestiert er vor der Parteizentrale. Streit ist Diplompsychologe. 30 Jahre war er in der Sozialarbeit tätig, erzählt er uns, oft auf Honorarbasis. Er hat Hartz-IV-Familien geholfen, jetzt lebt er selbst von der Grundsicherung.
Die SPD ist mit am meisten verantwortlich dafür, dass es diese Gesetze Hartz IV und Grundsicherung gibt.
Die SPD will weg von der Agenda-Politik, mehr Sozialstaat. Doch was davon kommt beim Bürger an? Beispiel Bürgergeld. Das ist Sean aus Berlin. Wir treffen ihn in der Arche. Hier hilft man sozial schwachen Familien. Sean hat keinen Schulabschluss, er sucht eine Ausbildung. Hartz IV würde ihm zustehen, die Anträge überfordern ihn.
Ich habe schon mehrfach versucht, Anträge auszufüllen. Es kam dann was zurück, dann hat was gefehlt. Und das ist einfach für mich viel zu kompliziert.
Die SPD will vor allem jungen Menschen helfen, einen Berufsabschluss nachzuholen. Hartz IV soll durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Weniger Härte, weniger Bürokratie. Anträge stellen per Smartphone.
Digital macht heutzutage jeder. Egal wo man ist, man hat sein Handy jeden Tag irgendwo in der Hand. Und da wäre so ein Antrag darüber auszufüllen viel einfacher.
Beispiel Kindergrundsicherung. Wir treffen Jennifer Prehm. Sie ist Mutter von 3 Kindern, alleinerziehend. Bisher hat sie in der Pflege gearbeitet, im Schichtdienst. Jetzt macht Jennifer Prehm eine Umschulung, damit sie mehr Zeit für ihre Kinder hat. Mit 1.500 Euro im Monat muss die kleine Familie klarkommen.
Es fängt ja schon an beim Essensgeld in der Schule oder Hortkosten. Ja, und das ist für eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, also ich habe 3 Kinder, sehr, sehr schlimm.
Die SPD will die bisherigen Leistungen bündeln. Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag werden zur Kindergrundsicherung. Geringverdiener wie Jennifer Prehm würden demnach einen festen Beitrag erhalten, pro Monat und Kind. Alleinerziehende sollen so besser gestellt werden.
Also mindestens 500 bis 600 Euro mehr müssten das schon sein. Definitiv.
Beispiel Grundrente. Wir sind in Mühlhausen in Thüringen. Wir treffen Michael Richter. Von der Rente ist er noch weit entfernt. Trotzdem macht sie ihm Sorgen. Richter ist 32. Er arbeitet als Lagerarbeiter bei einem Großhändler. 829 Euro steht auf seinem Rentenbescheid.
Wenn ich jetzt in meinen Verhältnissen weiterlebe und alleine 300, 400 Euro Miete bezahlen muss und dann auch noch den Strom und das, was man regelmäßig für Ausgaben hat, dann ist das doch nicht menschenwürdig.
Die SPD will Geringverdiener im Alter entlasten. Wer 35 Jahre eingezahlt hat, soll profitieren, egal ob er Voll- oder Teilzeit gearbeitet hat. Ohne Bedürftigkeitsprüfung. Michael Richter erhofft sich davon wenig.
Nee, ich würde nicht von der Grundrente profitieren. Es wäre für mich plus minus null. Es entspricht nicht meiner Lebensleistung.
Zurück in Berlin. Arthur Streit harrt immer noch vor dem Willy-Brandt-Haus aus. Ob die SPD die Kehrtwende schafft? Streit bleibt skeptisch.
Ja, und im Studio begrüße ich jetzt Dietmar Bartsch, den Fraktionsvorsitzenden der Linken. Herzlich willkommen, Herr Bartsch. Wir haben es gerade gehört, viele Menschen, die unzufrieden sind mit der SPD, aber hoffen auf das, was da jetzt kommen könnte. Der Kampf gegen Hartz IV war aber bis jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal Ihrer Partei. Droht Ihnen da jetzt was wegzubrechen?
Nein, ich bin sehr froh, dass wir endlich über den Sozialstaat in diesem Jahrhundert reden. Welche Anforderungen gibt es und wie können wir das Auseinanderdriften der Gesellschaft, wie können wir dem entgegenwirken? Deswegen ja, bin froh, diese Debatte kommt endlich in Gang. Wir müssen etwas tun, wir können nicht zusehen, dass immer mehr Menschen Grundsicherung im Alter bekommen, dass es immer mehr Kinder in Armut in Deutschland gibt. Das ist nicht akzeptabel, da brauchen wir dringend Veränderungen.
Sie klingen jetzt ganz gelassen, aber anscheinend gibt es in Ihrer Partei durchaus auch nervöse Stimmen. Spiegel Online hat namentlich nicht genannte Vorstandsmitglieder zitiert mit: Wir sind darauf gar nicht vorbereitet, man stehe jetzt schön dumm da und wir haben keinen Zukunftsfahrplan. Also sind Sie da eher singulär jetzt mit Ihrer gelassenen Antwort?
Nein, das sehe ich wirklich überhaupt nicht. Wer immer das gesagt hat, ich bin immer für namentliche Äußerungen, das ist völliger Unsinn. Die Linke hat gerade da Konzepte entwickelt. Wir haben ein Konzept Kindergrundsicherung. Wir haben ein Konzept, was die Rente betrifft. Wir wollen eine Rente, die Altersarmut verhindert und den Lebensstandard sichert. Dazu zählt unter anderem eine solidarische Mindestrente, die einkommens- und vermögensgeprüft ist. Also wir haben was anzubieten. Ich sage ausdrücklich, wir sollten in einen Sozialstaatsdialog treten. Die Parteien, die akzeptieren, was Grundgesetzauftrag ist.
Da steht drin, Sie ja der SPD schon mal angeboten, diesen Sie abgetropft.
Nein, das ist nicht der Fall.
Sehen Sie jetzt mehr Chancen dazu?
Nein, das ist nicht der Fall, weil ich sehe bei der SPD-Bewegung, das ist gut und ich habe unheimlich viele Reaktionen gehabt und wir werden das genau tun, weil es muss wieder sichtbar werden für die Menschen, was denn ein Mitte-Links-Bündnis wirklich verändern würde. Nochmal, wir können nicht zusehen, dass auf der einen Seite obszöner Reichtum immer größer wird und auf der anderen Seite Armut. Der soziale Zusammenhalt in Deutschland ist gefährdet, wie wir im Übrigen auch an Wahlergebnissen sehen.
Es hört aber seit Jahren immer wieder SPD-seitig Rot-Rot-Grün scheitere an der Linkspartei. Machen wir da mal die Probe aufs Exempel. Aktueller Entwurf des Europaprogramms, was ja nächste Woche verabschiedet werden soll von Ihrer Partei. Da heißt es, die EU sei neoliberal, militaristisch, undemokratisch und müsse komplett neu reformiert werden. In Zeichen von Salvini und Orbáns. Ist das ein guter Vorschlag?
Dieser Vorschlag wird so nicht eingereicht werden, der ist verändert worden. Gerade, Sie haben darauf verwiesen, Salvini am stärksten in Italien, Frau Le Pen, Herr Orban, Herr Kaczynski. Unsere Aufgabe ist, dass wir den Rechten dieses Europa nicht überlassen. Und wir als Linke sind selbstverständlich eine Partei, die an die Tradition des Friedensprojekts Europas, an das große kulturelle Projekt anknüpfen will. Wir wollen ein soziales Europa und dem wird sich auch unser Parteitag stellen. Wir werden genau die Partei des Fortschritts. Nein, diejenigen, die das wollten, das ist jetzt verändert worden und das ist gut so.
Okay, dann gucken wir. Nächste Woche wird es ja vorgestellt. Genau. Herr Bartsch, dieses Wochenende geht die Münchner Sicherheitskonferenz gerade zu Ende. Das war eher die große Weltunsicherheitskonferenz geworden. Und Präsident Trump hat per Tweet jetzt die Europäer und deshalb auch uns Deutsche aufgefordert, ihre Landsleute, ihre IS-Kämpfer aus Syrien zurückzuholen. Ist das anmaßend oder hat Trump da ausnahmsweise mal recht?
Na gut, Herr Trump hat niemanden aufzufordern, aber in der Sache stimme ich ausdrücklich überein. Wenn es deutsche Staatsbürger sind, dann müssen sie hier nach Deutschland kommen, sollten hier auch vor ein Gericht gestellt werden und dann müssen dort Entscheidungen getroffen werden. Wir sind ein Rechtsstaat und genauso sollten wir agieren.
Das Auswärtige Amt ist noch sehr vorsichtig und die FDP sieht dazu überhaupt keinen Grund. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich wenig nachvollziehen. Ausgerechnet diejenigen, die ganz schnell Leute abschieben wollen, auch in unsichere Herkunftsstaaten, die sind hier auf einmal ganz anderer Position. Ich sehe die Probleme, aber deshalb ordentliche rechtsstaatliche Verfahren mit den entsprechenden Ergebnissen. Da soll Politik sich raushalten. Aber es ist doch absurd, dass wir sagen, nee, die wollen wir nicht, die Guten ins Tröpfchen, wen schicken wir denn noch weg? Nein, nicht, weil Trump es gesagt hat, aber ausnahmsweise, einmal kommt das vor, hat er dort in die richtige Richtung agiert.
Das ist doch ein interessanter letzter Satz. Herzlichen Dank, Dietmar Bartsch, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Danke für das Gespräch. Droht der Welt ein neues, gefährliches Wettrüsten? Ja. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz war dies der besorgte Tenor fast aller Gespräche. Die NATO und Russland sind auf Konfrontationskurs. Mit dem INF-Vertrag ist einer der zentralen Bausteine europäischer Friedensarchitektur aufgekündigt worden. Und Präsident Trump sorgt mit seiner Unberechenbarkeit, seinen Alleingängen und Drohungen bei den europäischen Partnern für schlaflose Nächte. Die Kanzlerin bekam für ihren flammenden Appell, die multilaterale Weltordnung nicht einzureißen, zwar stehende Ovationen, doch weder sie noch sonst jemand hatte eine konkrete Initiative parat, wie die vielen Konflikte nicht nur beklagt, sondern auch gelöst werden können. Christian Feld.
Der amerikanische Vizepräsident ist kaum in München angekommen. Schon zeigt sich, der Beziehungsstatus ist kompliziert. Ich überbringe Grüße vom 45. Präsidenten.
Präsident Donald Trump.
Stille, die Bände spricht. Wenn Trump von Partnerschaft redet, dann meint er, ich bin auf dem richtigen Kurs. die anderen haben zu voll. In München predigt sein Vize Mike Pence Härte, hart gegen Russland, hart gegen China, raus aus dem Nukleardeal mit dem Iran. Fazit? Unter Donald Trump führt Amerika wieder einmal die freie Welt an. Probleme zu lösen gibt es genug. Zum Beispiel die Frage, wie es mit den Abrüstungsverträgen weitergeht. Die Bundeskanzlerin präsentiert in München das Gegenmodell zu Trump. Sie rührt die Werbetrommel für die internationale Zusammenarbeit, auch beim Thema Iran.
Helfen wir unserer gemeinsamen Sache, unserem gemeinsamen Ziel, nämlich die schädlichen oder die schwierigen Wirkungen des Iran einzudämmen, indem wir das einzige noch bestehende Abkommen auch kündigen? Oder helfen wir der Sache mehr, indem wir den kleinen Anker, den wir haben, halten, um daraus vielleicht auf anderen Gebieten auch Druck zu machen?
Eine kraftvolle Rede. Aber tut Deutschland genug, um mehr Verantwortung zu übernehmen, um in Europa den Laden zusammenzuhalten? Im Prinzip ja, sagt Constanze Stelzenmüller, die seit Jahrzehnten die deutsche Außenpolitik analysiert. Aber
wir tun nicht genug, um in Europa wirklich Konsens zu produzieren. Und wir verfolgen viel zu häufig sehr eng geführte nationale Interessen und wundern uns dann, wenn das uns bei den Nachbarn unbeliebt macht.
Streitfall Nord Stream 2, die deutsch-russische Erdgaspipeline. Die Bundesregierung hält beharrlich daran fest, auch wenn das viele Partner in der EU verärgert.
Dauerhaft wird ein Schuh nur draus werden, wenn auch in Deutschland akzeptiert wird, dass Energieaußenpolitik selbstverständlich Teil einer integral gedachten gemeinsamen außenpolitischen Strategie sein muss.
Militärisch will Europa enger zusammenarbeiten, auch mit gemeinsamen Rüstungsprojekten und Rüstungsexporte. Deutschland und Frankreich wollen sich hierbei weitestgehend freie Hand lassen, Verkäufe nur in Ausnahmefällen verhindern. Eine entsprechende Vereinbarung, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, könnte in der GroKo noch für Ärger sorgen.
Die Sozialdemokratische Partei hat in der Koalition sehr deutlich gemacht, dass Lieferungen in Spannungsgebiete, die diese Konflikte noch zusätzlich anheizen, nicht gerechtfertigt sind. Und das müssen wir der französischen Seite genauso deutlich machen. Und da stellen wir uns durchaus auf harte Diskussionen ein.
Frankreich entgegenkommen, ohne den Koalitionspartner zu verärgern. Eine weitere knifflige Aufgabe.
Tja, und dazu habe ich heute am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ein Interview mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen geführt. Frau von der Leyen, wir haben es gerade im Film gesehen, ein deutsch-französisches Zusatzabkommen zum Aachener Vertrag ist jetzt bekannt geworden, wo Deutschland den Franzosen entgegenkommt bei Rüstungsexporten. Wie groß ist der Druck von Frankreich gewesen? Wir haben gehört, er sei massiv gewesen und Deutschland habe sich da auf die Franzosen zubewegen müssen.
Für uns ist ja wichtig, wenn wir gemeinsam in Zukunft auch beschaffen, forschen und entwickeln wollen. Zum Beispiel die nächste Flugzeuggeneration, die wir jetzt mit Frankreich entwickeln. Das ist die Grundlage für die europäische Luftfahrtindustrie in den nächsten 20, 30 Jahren. Dann ist auch wichtig, dass wir miteinander Regeln verabreden, an die sich alle halten. Und ich glaube, dass der erste Schritt, dass Deutschland und Frankreich einen Rahmen schaffen, damit wir auf die Dauer europäische Exportrichtlinien bekommen. Denn für uns Europäer, wir werden in Zukunft immer gemeinsam beschaffen.
Aber wir haben in Deutschland die höchsten Richtlinien und das heißt, angleichen heißt, wir müssen absenken.
Ich glaube, es ist nicht fair, den anderen europäischen Ländern gegenüber zu behaupten, wir hätten die höchsten Richtlinien. Das unterstellt ja, dass Frankreich weniger die Menschenrechte respektieren würde, dass Großbritannien weniger die Humanität berücksichtigen würde. Das ist nicht der Fall. Das sollten wir unseren europäischen Freunden auch nicht unterstellen, sondern es geht darum, gemeinsame Regeln zu finden. Und da muss sich jeder aufeinander zubewegen.
Sie bzw. Verteidigungsminister wollte den Franzosen noch weiter entgegenkommen. Hören wir, die SPD sei da reingegrätscht. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht, denn das Papier ist entwickelt worden gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundeskanzleramt und alle haben dem zugestimmt und insofern ist das etwas, was eine Gemeinschaftsentscheidung ist.
Kommen wir zu einem anderen Thema, was hier groß diskutiert worden ist auf der Sicherheitskonferenz. Die Frage, wie geht's jetzt weiter, nachdem der INF-Vertrag gekündigt worden ist. Sie wollten, Deutschland will China mit einbeziehen bei den Rüstungsgesprächen. China hat schon hier gesagt, haben wir kein Interesse. Mit wem will man denn dann reden?
Das ist klar, dass China das am Anfang auch so sagt. Aber ich finde wichtig, wenn Russland nicht zurück in die Regeln des Vertrages kommt innerhalb der nächsten 5 Monate, dann ist der Vertrag gescheitert. Und dann müssen wir den Blick in der Tat weiten. Nicht nur China hat diese Mittelstreckenraketen, sondern Russland hat sie auch. Und andere Länder stehen an der Schwelle.
Frau von der Leyen, Sie haben von einem einem smarten Mix von Möglichkeiten gesprochen, haben aber bei der NATO in Brüssel keine Option ausschließen wollen. Und auf die Nachfrage, auch die Stationierung nuklearer Raketen, haben Sie auch das nicht ausschließen wollen. Warum?
Ich habe sehr gut zugehört dem NATO-Generalsekretär, der gleich sagte, wir sprechen von konventionellen Systemen und nicht den nuklearen. Insofern ist das für mich klar, das ist die gemeinsame Haltung der NATO. Wenn ich sage, wir wollen keine Möglichkeit oder keine Option ausschließen, dann meine ich damit auch nicht nur den Blick auf die militärische Komponente, das ist zu kurz gesprungen, sondern den Blick weiten auf die wirtschaftlichen Komponenten und die politischen Komponenten.
Aber noch einmal
der Mix der Maßnahmen.
Einmal konkret nachgefragt, dann hier, damit es keine Missverständnisse gibt. Sie schließen die Stationierung von nuklearen Raketen aus in Europa.
Das ist so in der NATO besprochen und wir haben sie nicht. Das ist das Entscheidende. Russland hat die nuklearen Mittelstreckenraketen, wir haben sie nicht. Deshalb werden wir uns auf die anderen Themen breit konzentrieren. Das ist auch richtig, um dann auch die Überzeugung zu wecken in Russland, dass es für sie auch besser ist, bei anderen Themen, wo sie wirklich verletzlich sind, wieder mit uns zusammenzukommen.
Kommen wir zu der innerpolitischen Diskussion. Sie persönlich haben hier in München gesagt, die Bundesrepublik bleibt bei dem 2%-Ziel und muss noch mehr tun. Die SPD hat schon gesagt, Moment, droht da jetzt eine neue Debatte?
Erstens, wir haben die Dinge klar festgelegt in unserem Koalitionsvertrag. Zweitens, wir haben den Weg bis zum Jahr 2024. Das sind die 1,5%, die wir erreichen wollen.
Aber Sie wollen ja mehr
mit der SPD. Das ist im Koalitionsvertrag, ist der NATO-Zielkorridor gemeinsam festgelegt und dabei bleibe ich schlicht und einfach. Wenn ich meine, mehr tun, dann meine ich, wir müssen den europäischen Pfeiler stärken. Das ist das Entscheidende. Wir haben die Europäische Verteidigungsunion gegründet. Jetzt müssen wir stärker werden innerhalb Europas. Und das wird Investitionen brauchen. Das wird es nicht umsonst geben.
Dann komme ich nochmal andersrum. Der Finanzminister, SPD, sagt, wir haben nicht mehr einfach Geld für alles. Wir müssen priorisieren. Droht da nicht aus Ihrer Sicht möglicherweise eine Entscheidung? Wollen wir mehr in die Bundeswehr stecken und in unsere Verteidigungsfähigkeiten oder unsere sozialen Ausgaben stärken?
Das sind nicht die Themen, die gegeneinander stehen, sondern wir haben deshalb auch im Koalitionsvertrag festgehalten, wir wollen, wenn wir in die Verteidigung mehr investieren, was nötig sein wird, in die wirtschaftliche Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe auch mehr investieren. Das ist das deutsche Markenzeichen.
Und nochmal, sehen Sie nicht die Gefahr, wir haben Wahlkämpfe in diesem Jahr, dass die SPD sich als Friedenspartei präsentiert und die CDU möglicherweise als die Partei dasteht, die eben nicht die Grundrente will oder das Sozialstaatspaket, sondern mehr Geld für die Bundeswehr.
Die Union als Friedenspartei stützt auch ihre Bundeswehr, unsere Männer und Frauen. Wenn diese Männer und Frauen in den Einsätzen sind, dann müssen sie gut ausgerüstet und ausgestattet sein. Das weiß die gesamte Regierung, ich weiß da auch die SPD an meiner Seite und das ist richtig so.
Herzlichen Dank für das Interview,
Frau von der Leyen.
Danke. Ja, wir hatten, wie gesagt, dieses Interview in München am Rande der Sicherheitskonferenz aufgezeichnet. Und ob das wirklich so friedlich bleibt, wie Frau von der Leyen das andeutet, das werden wir natürlich weiter beobachten. Denn das war unser Bericht aus Berlin an einem Wochenende, an dem die Mächtigen der Welt die Krisen zwar gemeinsam beschreiben, aber nicht gemeinsam lösen konnten. Beide Gespräche, wie gesagt, haben wir aufgezeichnet. Und wie Sie sicherlich bemerkt haben, gab es den Bericht aus Berlin heute zu einer höchst ungewöhnlichen Zeit. Am kommenden Wochenende kommen wir wieder pünktlich um 18.30 Uhr. Und falls Sie den Anfang verpasst haben und den gesamten Bericht noch einmal gucken wollen, dann können Sie das in der ARD-Mediathek nachholen. Danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.